spatial. Dans mes fêtes de Fußball Bundesliga Rückblickshow. Zweite Fußball-Bundesliga Rückblickshow.
Willkommen zurück zu Tornetz, eurem zweiten Bundesliga-Fußball-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem 29. Spieltag der zweiten Bundesliga und da ist doch einiges Überraschendes passiert. Von dem Sieg von Braunschweig beim HSV, dem Sieg der, ja, des Tabellenkellers von Ulm, Regensburg und dem Unentschieden von Münster, dem immer mehr Spannung aufbauenden Aufstieg in die Bundesliga. Also da ist auf jeden Fall einiges geboten. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an mit einem der Highlights, nämlich den Freitagsspielen, wo ja der HSV und der 1. FC Köln zeitgleich gespielt haben. Der HSV ja Tabellenführer und Köln Zweiter. Also die beiden spielen, ich denke mal, würde ich fast schon so weit gehen, die Meisterschaft unter sich aus. Deswegen, da war für beide Mannschaften auf jeden Fall was zu gewinnen. Der HSV wollte natürlich die Tabellenführung weiter ausbauen. Köln wollte auf einen Patzer des HSV hoffen und die Tabellenführung zurückholen. Gut, der HSV hat gepatzt, nämlich 4-2 hat der HSV schlussendlich gegen Eintracht Braunschweig verloren im Volksparkstadion, was die erste Heimspielniederlage des HSV bedeutet. Was auf jeden Fall sehr, sehr überraschend kam, fand ich auf jeden Fall. Klar, Braunschweig die letzten Spieltage verstärkt gewesen. Gerade letzte Woche gegen Paderborn, wo sie 2-0 zurücklagen und am Ende noch 3-2 gewonnen haben. Aber jetzt sogar beim HSV im Volksparkstadion 2-4 zu gewinnen und das fand ich verdient. Also Braunschweig war für mich da die klar bessere Mannschaft. Am HSV kam überraschend wenig. Also ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass es vom HSV im eigenen Stadion schon ziemlich dürftig war. Also da kam offensiv, kam da zwar mal ein Angriff, aber ich fand halt fast über die kompletten 90 Minuten Braunschweig deutlich stärker. Und ja, es sind 6 Tore gefallen und 2 auf Seiten des HSV, wie gesagt. Und beide Tore wieder mal Davy Selke. Also ja, wenn Glatzel nicht trifft, dann trifft auf jeden Fall Davy Selke. Und auf Seiten von Eintracht Braunschweig haben wir Bell, Bas und Philipp. Und das 2-0 für Braunschweig hat, ja, Silvan Hefti gemacht. Nämlich ein Eigentor. Und ja, ich fand den Treffer ziemlich merkwürdig, wie der gefallen ist. Nämlich, das ist eigentlich ein recht ungefährlicher Angriff gewesen. Also es kommt halt eine Flanke von Jäckel, also dem Innenverteidiger von Braunschweig, in den 16er geflogen. Und ja, an sich müsste da nicht viel gemacht werden. Also Silvan Hefti hätte den Ball auch einfach wegschlagen können oder Heuer Fernandes hätte hingehen können. Aber Silvan Hefti lenkt den Schuss so ab, dass der Ball an Heuer Fernandes vorbeifliegt. Ja, und so dann halt ins eigene Tor. Also ziemlich kurios. Und ja, wenn man sich aber die Aufstellung von HSV und Braunschweig einmal anguckt, merkt man, Braunschweig hat sich sehr, sehr auf dieses Spiel vorbereitet. Auf Seiten des HSV wieder mal ein gewohntes 4-3-3, also schon ziemlich offensiv. Darauf war Braunschweig gefasst und hat auf ein 5-3-2 umgestellt, was erstmal ziemlich defensiv klingt. Aber ich fand das eigentlich eine gute Herangehensweise von Eintracht Braunschweig. Sie haben gemerkt, okay, letzte Woche gegen Paderborn hat es funktioniert. Warum nicht auch gegen den HSV? Und ja, wir kennen mittlerweile das Endergebnis. Und ich finde eigentlich alle Spieler bei Eintracht Braunschweig haben da eine echt gute Rolle gemacht. Die einzigen beiden, die vielleicht eventuell ein bisschen hinterherhinken, wären Richmond Tatchy und Max Marie. Aber mit Max Marie kann man sagen, okay, der Junge ist 20 Jahre, der hat jetzt noch nicht so die Zweitliga-Erfahrung. Hat zwar schon 14 Spiele für Eintracht Braunschweig gemacht, kam aber meistens dann von der Bank. Also ja, das kann man mal verzeihen, vor allem wenn du 20 Jahre alt bist, bei Braunschweig spielst und dann plötzlich gegen den HSV im Volksparkstadion von Anfang an spielst. Da kann ich natürlich Max Marie vollkommen verstehen, dass der da erstmal ein bisschen nervös ist, sich erstmal rantastet. Und ja, deswegen, ich würde ihm da nicht mal einen großen Vorwurf machen. Ich finde, er hat trotzdem eine sehr gute Leistung gemacht, nämlich neben dem erfahrenen Lino Tempelmann kann das auf jeden Fall gut laufen. Auch Riedmüller und Belbel auf links und rechts außen einen guten Job gemacht. Also, ja, und das bedeutet halt, der HSV ist weiterhin Tabellenerster mit 52 Punkten und Braunschweig rettet sich vom Relegationsplatz auf den Nicht-Abstiegsplatz, also auf Platz 15 mit 30 Punkten, womit Braunschweig Stand jetzt in der Liga bleiben würde. Und das ohne Trainerwechsel. Ich möchte das einfach nochmal erwähnen. Braunschweig ist die einzige Mannschaft von Platz 11 bis 18, die nicht den Trainer entlassen haben. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich in der zweiten Liga mittlerweile. Also eigentlich ist es mal so, wenn du im Abstiegskampf mitspielst, entlässt du mindestens einen Trainer, wenn nicht sogar zwei. Und ja, Braunschweig denkt sich, wir halten Daniel Schenning fest, ist ein erfahrener Trainer, ist ein guter Trainer, erreicht immer noch die Mannschaft, wie man sieht. Eine große, große Unterstützung der Braunschweiger Fans. Ja, die auch im Volksparkstadion sehr, sehr starke Stimmung gemacht haben. Und da merkt man einfach nochmal, was die Fans für ein wichtiges Bindeglied sind. Man sagt nicht umsonst, die Fans sind der 12. Mann. Und ich finde, auch bei diesem Spiel hat man es einfach schon wieder sehr, sehr stark gemerkt. Und ja, mein Riesenrespekt an Eintracht Braunschweig. Damit kommen wir auch zum nächsten Freitagabendspiel. Und es ist die gewohnte zweite Liga. Wenn einer patzt und die anderen mitziehen könnten oder sogar überholen könnten, dann tun sie es nicht. Hier geht es vom 1. FC Köln. Der HSV patzt sehr, sehr überraschend. Köln könnte mit einem Sieg wieder die Tabellenführung übernehmen. Und was ist? Nee. Köln spielt 1-1 gegen Greuther Fürth. Ja, die Treffer haben gemacht für Fürth, Fuchskoi und durch den Elfmeter noch in der ersten Halbzeit, nämlich in der 45. Minute, Luca Waldschmidt. Wo man allerdings sagen muss, dass es ein sehr, sehr kurioses Spiel war und das weniger von Seiten der Fürther und auch nicht von Seiten der Kölner, sondern von Seiten des Schiedsrichters. Also was der Schiedsrichter da teilweise gepfiffen hat, war schon haarsträubend und kurios. Angefangen damit, was die Verteilung an gelben Karten angeht. Da haben wir auf Seiten der Fürther nämlich eine gelbe Karte. Sagt man sich, okay, passt. Aber auf Seiten der Kölner 7 gelbe Karten. 7 Stück. Und an der Kartenverteilung merkt man halt einfach, okay, da kann irgendwas nicht stimmen. Und ich fand persönlich, das war kein krass unfaires Spiel der Kölner, wo sie in viele Zweikämpfe gegangen sind oder viele ruppige Zweikämpfe geführt haben, unnötige Zweikämpfe. Ich hätte halt wirklich mindestens mal zwei, wenn nicht sogar drei gelbe Karten weniger gegeben. Dann wärst du immer noch bei 4 gelben Karten für die Kölner. Das wäre aber ansatzweise gerechter gewesen als 7. Also das fand ich schon sehr, sehr krass. Unter anderem Lemperle, Hüseyin Basic, Kainz und Schmid, also allein 4 in der Startaufstellung. Dann Ljubicic, Marc Uth. Also da nochmal zwei, die dann reingewechselt kamen. Ja, und dann gab es ja noch die sehr, sehr schwierige Szene kurz vor Schluss, wo es meiner Meinung nach, ach so, und übrigens die letzte gelbe Karte für die Kölner gab es für den Kölner Torwarttrainer. Wir waren ja immer noch bei 6 gelben Karten, da war die 7. Und eine Szene, die ich immer noch nicht verstehe, weil ich habe mir die Szene 5, 6, 7 Mal angeschaut und ich verstehe es immer noch nicht, warum es da keinen Elfmeter für Köln gab. In der 85. Minute wird Downs, Damien Downs, ganz klar von Marco John im 16er gehalten. Also, Damien Downs, halt Spieler von Köln, wird von Marco John, Spieler von Greuther Fürth, im 16er ganz klar am Trikot gehalten. Und ich gehe nicht nur so ein ganz kleines bisschen, sondern richtig gehalten und zurückgezogen, sodass Downs nicht an den Ball kommt. Ja, und das wäre für mich halt Elfmeter gewesen. Ganz klarer Elfmeter. Und warum weder Patrick Alt da pfeift, noch die Linienschiedsrichter was sagen. Und noch unmissverständlicher, warum der VAR da nicht eingreift. Also jeder, der diese Szene sieht, sagt, das ist ein Elfmeter. Das ist ein ganz klarer Elfmeter. Und warum da nichts gemacht wird, ich verstehe es nicht. Weil es ist halt wirklich 86. Minute. Es steht 1 zu 1. Es ist eine spielentscheidende Szene. Anstatt, dass der Schiedsrichter, vielleicht hat Patrick Alt es nicht so wahrgenommen. Ich will ihm da nichts unterstellen. Trotzdem, erfahrener Schiedsrichter muss er eigentlich sehen. Aber selbst wenn er es nicht so wahrgenommen hat, muss der VAR da eingreifen und sagen: Hey, Herr Alt, gehen Sie bitte raus und schauen Sie sich das selbst an. Oder halt kurze Spielunterbrechung. Pass auf, wir haben da was gefunden. Wir checken das kurz. Fertig. Es hätte wahrscheinlich jeder im Stadion verstanden, wenn man das kommuniziert hätte. Aber ja, es wurde halt nicht kommuniziert. Und dazu kommt ja noch, dass die einzige gelbe Karte, die es für die Förder gab, für Maximilian Dietz ausgesprochen wurde in der 89. Minute. Also die einzige gelbe Karte, die Förder im kompletten Spiel bekommen hat, gab es in der 89. Minute für Dietz. Nicht für Marco John, der vielleicht sogar ja, einen Elfmeter verursacht hätte. Er hat einen Elfmeter verursacht, der nicht gepfiffen wurde. Also man merkt auf jeden Fall, ich bin da immer noch geladen, weil ich diese Entscheidung nicht nachvollziehen kann. Vor allem für die Kölner wäre es so, so ein wichtiger Sieg gewesen. Aber okay. Außer Acht lassen darf natürlich nicht, dass Greuther Fürth sich im Vergleich zum Spiel letzte Woche gegen Darmstadt 98 sehr viel besser gezeigt hat. Also man merkt ein Branimir Hergota und ein Julian Green, die ja letzte Woche gefehlt haben, sind so, so wichtige Spieler für Greuther Fürth. Die haben das Offensivspiel so stark belebt. Und nicht umsonst wurde Marvin Schwebe zum Man of the Match gekürt und halt auch vom Kicker ausgezeichnet, weil er durch sehr, sehr starke Paraden sich auszeichnen konnte. Hat eine gute Spieleröffnung gezeigt, mal mit flachen Bällen, mal mit hohen Bällen. Hat das Spiel beruhigen können, auch in hitzigen Momenten, wo Fürth hochgepresst hat. Also Marvin Schwebe, einer der starken Rückhalte in diesem Spiel, gerade auf Seiten von Köln. Aber ich sag was, Patrick Alt da gepfiffen hat bei diesem Spiel. Er ist sonst ein relativ solider Spieler in der zweiten Liga, pfeift ja auch Drittligapartien, Regionalliga etc. pp. Aber bei diesem Spiel an diesem Wochenende ist ihm wirklich das komplette Spiel missfallen. Und weiter machen wir dann mit den Samstagspartien, ja, und mit dem Spiel Hannover 96 gegen die SV Elversberg. Ein auf dem Papier sehr gut anzusehendes Spiel. Und für beide Mannschaften ging es ja auch um einiges. Hannover 96 wollte mit dem Sieg nochmal ins Aufstiegsrennen angreifen und die SV Elversberg konnte mit einem Sieg auf den Relegationsplatz springen, vorübergehend. Ja, und das Spiel ging schlussendlich 3:1 für die SV Elversberg aus, die sich, wie gesagt, dadurch auf dem Relegationsplatz wiederfinden mit 47 Punkten, was auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung ist. Und wer an diesem Spiel auch eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt hat, war Fisnik Aslani, ein in der zweiten Liga ja bisweilen nicht mehr unbekannter Spieler, jetzt mittlerweile bei 17 Saisontoren, damit zweitbester Torschütze in der zweiten Liga. Nur ein Davy Selke vom HSV ist besser. Und ja, Fisnik Aslani, Junge, ein junger, toriger Stürmer, ja, der einfach bei der SV Elversberg sehr gut reinpasst, hat jetzt schon in 30 Spielen 17 Tore und 6 Vorlagen, was auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Quote ist. Ja, und die TSG Hoffenheim, von dem ja Fisnik Aslani ausgeliehen ist, hat das natürlich auch beobachtet und schon gesagt, dass sie mit Aslani auf jeden Fall planen. Die Zukunft der TSG Hoffenheim ist ja immer noch nicht gewiss, ob sie in der Bundesliga bleiben oder vielleicht sogar in die zweite Liga. Auf jeden Fall soll Fisnik Aslani bei ihnen bleiben. Und so oder so wird er wieder mal ein guter Spieler. Ob er mit der TSG dann in der zweiten Liga spielt oder vielleicht sogar in der Bundesliga spielt, was für ihn persönlich natürlich ein echtes Highlight wäre. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Mit den Ambitionen, die er wieder gegen Hannover gezeigt hat, ist das halt einfach auch ein guter Spieler. Aber angefangen hat Hannover 96 tatsächlich stärker. Konnte sich in der 12. Minute auch belohnen durch das Tor von Phil Neumann auf Vorlage von Josh Knight. Und da dachte man erstmal, okay, Hannover 96 scheint sich was dabei gedacht zu haben, will wieder oben angreifen. Ja, und wie gesagt, dann kam der Dreierpack von Aslani. In der 55., 78. und dann 90. plus 8. Ja, dementsprechend ein sehr, sehr überraschendes, wenn nicht unverdientes Ergebnis der Elversberger, weil Hannover an sich auch ein gutes Spiel gemacht hat. Naja. Was man aber bei diesem Spiel nicht vergessen darf, ist Jesse Ngankam, der sich sehr, sehr stark verletzt hat, nämlich auch noch in der Nachspielzeit. Und dementsprechend konnte Hannover 96 in der 8-minütigen Nachspielzeit nicht mehr das volle Pensum ereignen, sondern musste zu 10 spielen, weil Jesse Ngankam mit Ertrag vom Feld geführt werden musste. Also das sah wirklich schrecklich aus und das wünsche ich keinem Spieler. Also das wird wohl, es sind halt nicht mehr so viele Spiele, um genau zu sein, 5 Spiele. Ha, ich bezweifle, dass Jesse Ngankam mit der schweren Verletzung nochmal spielen wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der einen Großteil der Vorbereitung für die nächste Saison halt auch noch verpassen wird. Ja, auf jeden Fall da schnelle und gute Genesung an Jesse Ngankam. Ja, ich hoffe, dass er wieder erstärkt und selbstbewusst zurückkehren wird. Und für Hannover 96 bedeutet die Niederlage halt Platz 9 und 43 Punkte, damit zum Relegationsplatz 4 Punkte. Ja, also ich würde sagen, der direkte Aufstieg ist für Hannover 96 fast schon zu 99% ausgeschlossen. Es ist jetzt wirklich nur noch die Frage, erreichen sie den Relegationsplatz? Ich sage mal so, 4 Punkte bei noch 5 auszustehenden Spielen ist möglich. Aber du hast halt noch viele andere Vereine, die davor stehen. Unter anderem Nürnberg, Paderborn, Kaiserslautern, Magdeburg und Düsseldorf. Also ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Und eine Mannschaft, die ja die Möglichkeit hatte, sich den dritten Platz beizubehalten, war eben der erste FC Magdeburg. Diese war nämlich zu Gast bei SSV Ulm. Und Magdeburg ja eine auswärts sehr, sehr starke Mannschaft, ein Auswärtsmonster, haben sehr, sehr viele Punkte auswärts geholt. Hat die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Ulm, Tabellen 17. Also da waren die Vorzeichen schon leicht vorbestimmt. Eigentlich haben fast alle mit dem Sieg für Magdeburg gerechnet. Doch es kam ziemlich überraschend, wie viele es in der zweiten Liga oder dann halt eben nicht mehr so überraschend. Nämlich die SSV Ulm gewinnt 1:0 gegen Magdeburg durch das Tor in der 17. Minute durch Telalovic. Auf Vorlage von Keller. Ja, und da sieht man auf jeden Fall, dass der Trainerwechsel bei Ulm scheinbar doch was gebracht hat. Nämlich zu Robert Letschleiter, der jetzt in 4 Spielen 2 Siege geholt hat, ein Remis und eine Niederlage. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark. Und für Magdeburg bedeutet das halt der 5. Tabellenplatz. Also man verliert nicht nur den Relegationsplatz, sondern man wird auch noch auf den 5. Platz runtergerutscht. Das mag jetzt schlimmer sein, als es klingt, weil für Magdeburg ist es ein Punkt zum Relegationsplatz. Und ja, 5 Punkte zum direkten Aufstiegsplatz. Aber wie gesagt, also meiner Meinung nach HSV Köln, die machen das. Und dann ist halt nur noch die Frage, wer erreicht den 3. Tabellenplatz? Ja, und das tut für die Magdeburger jetzt natürlich schon weh, dass man, obwohl man auswärts so stark ist, jetzt gegen den Tabellenvorletzten verloren hat. Ja, da muss man sich natürlich selbst ein bisschen ankreiden, weil die Chancen waren da. Aber die Chancen waren auch bei Ulm da, das Spiel in ein 2:0 oder 3:0 zu verwandeln. Also Ulm hatte genauso die Chancen. Also ja, es war halt schwierig für Magdeburg. Ulm hat das offensiv gut gemacht, sind halt wie gesagt früh in Führung gegangen und konnten sich dann auf die Defensive konzentrieren, wo Ulm ja an sich eine gute Mannschaft ist. Also man darf nicht vergessen, Ulm ist zwar Tabellenvorletzter, aber haben halt auch erst 35 Gegentore kassiert. Also es gibt Mannschaften wie zum Beispiel Braunschweig oder Fürth oder Darmstadt oder Schalke oder halt Kaiserslautern, Düsseldorf, die deutlich mehr Gegentore kassiert haben oder halt mehr Gegentore kassiert haben als Ulm. Und das tut dann natürlich schon weh, wenn du weißt, ey, wir sind defensiv an sich richtig, richtig gut dabei. Teilweise besser als manche Mannschaften, die um den Bundesliga-Aufstieg mitspielen. Aber wir schießen einfach zu wenig Tore. Und das könnte jetzt halt gegen Magdeburg so der Wechsel gewesen sein. Ich meine, man hat ja auch schon das Spiel gegen Darmstadt hat man gewonnen. Gegen Schalke hat man ein gutes Spiel gemacht. Da könnte sich jetzt in den restlichen Spielen bei Ulm nochmal was ändern. Und zum Relegationsplatz sind es 2 Punkte. Und zum direkten Rettungsplatz, sag ich mal, auf Platz 15 sind es 4 Punkte. Also auch das ist noch vollkommen möglich für die Ulmer. Und so wie die Ulmer die letzten Spiele gespielt haben, kann ich mir das auch gut vorstellen. Die werfen halt wirklich alles in die Verteidigung und alles in den Angriff. Die wollen in der zweiten Liga bleiben und ja, das gefällt mir. Also sowas sehe ich gerne. Kommen wir zum nächsten Samstagsspiel, nämlich das Samstagabend-Topspiel auf dem Betzenberg. 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Nürnberg und die Wiederkehr von Miroslav Klose zum Betzenberg. Ein besonderes Ereignis. Miroslav Klose auf dem Betzenberg ist auf jeden Fall schön zu sehen als Spieler, als auch jetzt als Trainer, was er für Verbindungen damit teilt. Ja, hat er ja auch so ein bisschen erzählt, war auf jeden Fall schön zu hören. Und ja, also das war auch von der Partie her Kaiserslautern-Nürnberg, das klingt schon gut. Und ja, das Spiel war es so teilweise, will ich fast sagen, es waren anfangs sehr zerrissenes Spiel, ein erfahriges Spiel. Beide Mannschaften mit der Abtastphase, vielen Fehlern, viel Aufbaufehler. Am Anfang nicht so viel nach vorne gespielt. Und dann aber so anfangs der zweiten Halbzeit, oder halt dann eigentlich mit der zweiten Halbzeit, wurde es deutlich besser. Beide Mannschaften haben den Weg nach vorne gesucht. Und eine Mannschaft, die das ganz besonders getan hat, war Kaiserslautern. Also die waren ja in der zweiten Halbzeit so gar nicht mehr wieder zu erkennen, vielleicht zur ersten Halbzeit. Die haben dann Offensivfeuerwerk abgezündet. Das habe ich selten gesehen bei Kaiserslautern. Vor allem gegen Nürnberg, die eigentlich so auch so eine gute Mannschaft die Saison in der zweiten Liga sind. Aber die wurden, würde ich mir fast sagen, überrollt von der Offensive von Kaiserslautern. Und ja, am Ende stand es dann einfach 25 zu 5. Nein, nicht Tore. Das wäre auch krass. Nein, 25 zu 5 Torschüsse. Und da sieht man halt auch schon, also Kaiserslautern hat fünfmal so viele Torschüsse abgegeben wie Nürnberg. Die Expected Goals-Werte lagen schlussendlich bei 2, ich runde jetzt mal grob auf, bei 2,9 zu 0,8. Also Kaiserslautern hätte dieses Spiel, in diesem Spiel 2 bis 3, vielleicht sogar 4, 5 Tore schießen können. Wenn wir jetzt nur von den Expected Goals-Werten ausgehen, Kaiserslautern auf jeden Fall 2, wenn nicht sogar 3 Tore. Nürnberg mit Glück ein Tor. Also dieses Spiel hätte auch 3-1 für Kaiserslautern ausgehen können. Aber es ist 2-1 für Nürnberg ausgegangen. Und das ist sehr, sehr erstaunlich. Aber wie ich eben schon gesagt habe, in dieser zweiten Liga dürfte eigentlich nichts mehr erstaunlich sein. Also niemand dürfte mit irgendwas verwundert sein. Selbst so ein Ergebnis ist sehr, sehr krass. Vor allem, weil alle Werte für Kaiserslautern sprachen. Auch die Ecken, 12 zu 2 Ecken. Ballbesitz 64 zu 38. Das ist vielleicht bei einer Heimmannschaft jetzt nicht so erstaunlich, aber 30 zu 4 Flanken. Also Kaiserslautern hat dieses Spiel komplett dominiert. Und was überraschend dazu kommt, Kaiserslautern und Nürnberg haben in der gleichen Grundformation gespielt, einem 3-5-2. Also ein 3-3-2-2. Und dass Kaiserslautern dieses System aber so, so viel konsequenter und erstaunlicher spielt als Nürnberg, ja, das ist schon überraschend gewesen. Aber das Ergebnis schlussendlich spricht für Nürnberg. Und Kaiserslautern damit jetzt auf dem 6. Tabellenplatz mit 46 Punkten. Nürnberg auf dem 8. mit 44 Punkten und wieder voll dabei im Aufstiegsrennen, beziehungsweise dem Rennen um den Relegationsplatz 3, wonach es jetzt nur noch 3 Punkte für die Nürnberger sind. Also dieser Sieg auf dem Betzenberg, diesen schon erstaunlichen Sieg gegen ein sehr, sehr dominantes Kaiserslautern, ja, eröffnet für Nürnberg nochmal das Rennen nach oben. Und ein Spieler, den ich dabei besonders hervorheben möchte, ist Jan Reichert. Den Torwart des 1. FC Nürnberg. Also für mich war Jan Reichert der mitbeste Spieler auf dem Feld, abgesehen von der Offensive von Kaiserslautern, wo es dann aber schlussendlich einfach an Toren gemangelt hat. Also hätte jetzt zum Beispiel ein Marlon Ritter oder ein Hanslik oder ein Aache wirklich mal ihre Chancen genutzt, dann hätte das wahrscheinlich ganz anders ausgehen können. Aber durch einfach einen Jan Reichert, einen sehr, sehr guten Torwart in der zweiten Liga, sind die Kaiserslauterer, die Spieler von Kaiserslautern, einfach an ihm verzweifelt. Er hat da wirklich alles gehalten und rausgefischt, was nur irgendwie ging. Also, siehst du, wenn man jetzt dachte, so, jetzt macht Kaiserslautern ein Tor, Jan Reichert dachte sich einfach, nö, den halte ich jetzt auch. Im unmöglichen Winkel gefühlt, fischt er diese Bälle da raus. Also das war wirklich Peak-Performance, will ich fast schon sagen. Und ja, deswegen, also Jan Reichert wurde ja nicht schon mal, so also mir nichts, dir nichts, mal für die Nationalmannschaft berufen, um sich die Atmosphäre da anzuschauen, um mal auf einem höheren Niveau zu trainieren. Ja, und bei diesem Spiel hat man dann gesehen, Jan Reichert hat auf jeden Fall das Potenzial, jetzt vielleicht nicht jetzt sofort für die Nationalmannschaft, aber auf jeden Fall, um in der Bundesliga zu spielen, wenn er so weitermacht. Und ja, ich sag mal so, Nürnberg diese Saison, die sind ja mittlerweile dafür bekannt, gute Spieler noch besser zu machen und dann in die Bundesliga zu verkaufen. Da ist immer so ein kritisches System, muss man halt schauen, wie viel Erfolg Nürnberg mit so einem System hat. Aber bisher fahren sie doch ziemlich gut damit. Und bevor wir zu dem anderen Samstagsspiel kommen, gehen wir erstmal über den Sonntag. Das hat einen besonderen Grund, darauf komme ich gleich. Und damit kommen wir zu den Sonntagspartien. Und anfangen tun wir mit der Partie Paderborn gegen Düsseldorf. Auch für die beiden Mannschaften ging es um den dritten Tabellenplatz, wieso überhaupt das Dranbleiben an dem dritten Tabellenplatz. Paderborn ist ja ganz gut gewesen, Düsseldorf ein Tuck besser und schlussendlich dadurch gewinnt Düsseldorf diese Partie mit 2 zu 1. Anfangs die ersten 20, 30 Minuten, die ersten 20, 30 Minuten war Paderborn aber die bessere Mannschaft, fand ich. Allerdings hat Fortuna Düsseldorf dann immer besser ins Spiel hereingefunden. Und Paderborn hat es dann halt verpasst, in diesen 20 Minuten, 20, 25 Minuten, halt das Tor zu machen, was sie hätten machen können, vielleicht sogar hätten machen müssen. Denn in der 40. Minute macht dann Danny Schmidt auf Vorlage von David Kownacki das 1 zu 0 und man muss sagen, dadurch dreht Düsseldorf dieses Spiel ins Irre. Da wirklich zuvor Paderborn die klar bessere Mannschaft. Ja, und dann ist es halt im Fußballbusiness. Paderborn nutzt die Chance nicht. Dann nutzt sie der Gegner, in dem Fall Fortuna Düsseldorf. Ja, und steht auf 1 zu 0. Und damit geht es dann halt auch mit 1 zu 0 in die Halbzeit. Ja, und knapp 7 Minuten gespielt. Und es steht schon 2 zu 0 für Fortuna Düsseldorf, nämlich nach einem Foul von Laurin Kurda im 16er. Und niemand Geringeres als David Kownacki tritt an und verwandelt zum 2 zu 0. Damit halt David Kownacki Tor und Vorlage gemacht. Also auch der super, super wichtig für Fortuna Düsseldorf. Ja, und dann hat es Paderborn nochmal probiert, offensiver zu werden. Hat sich dann aber im Falle von Santiago Castañeda selbst geschwächt. Dieser, ja, komplett unnötig abseits des Balls klammert er an Danny Schmidt und ja, schlägt ihn dann dadurch halt auch in den Bauchbereich. Der Schiedsrichter hat es zuvor nicht gesehen und wurde dann mit Hilfe des VARs darauf hingewiesen. Da hat der VAR komischerweise funktioniert. Naja, anderes Thema. Ja, und dafür kriegt dann Santiago Castañeda ganz klar die rote Karte wegen Tätlichkeit. Und ja, damit war Paderborn dann nur noch zu 10 und hat sich so halt wirklich sehr, sehr stark selbst geschwächt. Haben aber dann überraschenderweise zu 10, fand ich, in der zweiten Halbzeit besser gespielt als zu 11. Auch dank Riemann, der irgendwie den fliegenden Torwart gemacht hat. Also, ich habe lange keinen Torwart mehr gesehen, der so weit außerhalb des 16ers war. So, Riemann war ja teilweise in der gegnerischen Hälfte mit dem Ball. Also, die haben da wirklich mit fliegendem Torwart gespielt, sodass sie noch 11 Mann auf dem Feld hatten und der Torwart halt nicht da war. So, Riemann war gefühlt rechter Verteidiger, wie man es fast so sagen. Ja, und dann in Gestalt von Ilias Ansah, auch voller von Zehnter, auch zwei sehr gute Spieler, bei denen ich mir vorstellen könnte, sollte Paderborn nicht aufsteigen, dass die dann auf jeden Fall in die Bundesliga wechseln. Zehnter für mich eine der besten linken Mittelfeldspieler, zu Linksverteidiger. Ja, und dann Ilias Ansah sind ja so manche andere Bundesligisten eh schon interessiert, weil Ilias Ansah, man darf es nicht vergessen, der Mann, der junge Mann, der ist ja, der ist gerade mal 20 Jahre alt und 1,94 groß, 84 Kilo schwer und dafür ein sehr, sehr schneller Spieler. Also das darf man nicht unterschätzen. Der Typ ist seit 1,94 und bringt stolze 84 Kilo auf die Waage. Also bei dem könnte man meinen, ja, okay, der ist halt groß und stämmig und vielleicht kopfballstark und etc. Aber der ist halt unfassbar schnell. Also das ist wie so ein Nick Woltemade, bei dem man sich das halt auch nicht vorstellen kann. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, du hast einen Nick Woltemade und einen Ilias Ansah. mit 1,94 und 1,95, sogar 1,96 ist Woltemade, glaube ich. Da hast du mit Woltemade halt einen eher guten technischen Spieler und mit Ilias Ansa einen schnellen Spieler. Also die könnten sich sehr gut ergänzen. Deswegen, also mal schauen, ob wir Ilias Ansa nächste Saison überhaupt in der zweiten Liga noch sehen. Ja, und schlussendlich hat das alles aber nichts gebracht. Paderborn kann zwar durch Ansa wieder den Anschlusstreffer noch machen, aber Düsseldorf im Sinne einer Top-Mannschaft kann das dann noch über die Zeit bringen und damit sich den vierten Tabellenplatz holen. Punktgleich mit der SV Elversberg. Jetzt beide 47 Punkte. Ja, und Paderborn ist jetzt Tabellensiebter mit 45 Punkten. Muss man mal schauen. Also 2 Punkte zum Relegationsplatz, das ist alles nicht viel. Das kann sich jederzeit kippen. An jedem Spieltag kann das kippen. Also wir sind da sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Ja, und eine nächste größere Überraschung war das Spiel Münster gegen Karlsruhe. Ein eher ziemlich langweiliges Spiel. Von Münster kam in der ersten Halbzeit eigentlich gar nichts. Sie wirkten wie ausgewechselt, als wollten sie hier gar nicht auf Sieg spielen. Von Karlsruhe kommt die komplette Rückrunde ja überraschend wenig oder erschreckend wenig, will man fast sagen. Die haben phasenweise ganz gut mitgespielt, konnten aber auch die Patzer von Münster nicht wirklich nutzen. Und das hat sich dann in der zweiten Halbzeit eigentlich genauso ergeben. Also beide Mannschaften nicht wirklich auf dem Niveau, den man sich vielleicht erwarten könnte. Ja, Münster ist ein Aufsteiger. Vielleicht darf man da nicht allzu viel erwarten, aber trotzdem hat Münster in dieser Saison schon gezeigt, dass es auf jeden Fall besser können. Ja, und bei Karlsruhe genauso. Überraschend aber bei Karlsruhe, dass sie in der ersten Minute, also angeschrieben erste Minute, sogar noch in dem Sekundenbereich, mit 1:0 in Führung gehen durch Louis Ben Fahart, den 18-jährigen deutsch-tunesischen Stürmer. Und das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Denn bei einer Aufstellung, die Karlsruhe gespielt hat in einem 3-3-2-2, hat Ben Fahart neben Conte gespielt. Also auch das eine Aufstellung, mit der ich jetzt so nicht gerechnet hätte. Ich hätte wirklich mit Fabian Schleusener und Mikkel Kaufmann von Anfang an gerechnet, die ja dann später auch in die Partie kamen. Schleusener in der 69. und Kaufmann in der 76. Also schon relativ spät. Bis dann hat Conte und Ben Fahart das eigentlich ganz gut gemacht. Wie gesagt, Ben Fahart für 18 Jahre und dann in der ersten Minute das 1:0, das gab den Karlsruhe natürlich einen Push, aber ja, das gab halt den Karlsruhe auch nur einen Push, mehr kam da dann auch nicht mehr wirklich. Und ja, so war es dann fast nur eine Frage der Zeit, bis Münster den Anschlusstreffer macht. Und den macht dann Marc Lorenz in der 73. Minute durch einen Elfmeter, den Jenison Buonic verursacht hat. Allerdings muss man bei dieser Szene sich die Ursache nochmal anschauen und da wird nochmal diese Handspielregel deutlich. Denn Lorenz schlägt eine Flanke und Buonic wird aus wirklich kurzer Distanz, also lass es vielleicht 2 Meter sein, wenn überhaupt, an den angelegten Arm angeschossen. Also der Arm ist angelegt, der ist nicht weit ausgespreizt, gar nichts. Also wirklich, der ist am Körper angelegt. Und Lorenz trifft halt Bornisch an eben diesem Arm. Und es gibt 11 Meter. Also da verstehe ich jetzt halt auch schon wieder nicht, warum. Der Arm ist angelegt, Bonic macht keine Reaktion irgendwie, dass der Arm rausspringt, dass er mit dem Arm den Ball abfangen möchte, gar nichts. Also Absicht würde ich ihm da halt jetzt auch nicht unterstellen. Ja, und trotzdem gibt es den Elfmeter und das verstehe ich halt schon wieder nicht. Also ich persönlich hätte den Elfmeter halt nicht gegeben. Klar, mittlerweile Handspielregeln, ne, soll man nicht mehr so sehen. War es Absicht, war es keine Absicht? Scheinbar ist es mittlerweile so, wenn der Ball den Arm berührt, ist es Elfmeter. Da gibt es halt aber auch wieder genug Szenen, die gezeigt haben, nee, gibt es ja scheinbar nicht. Also scheinbar muss es dann doch Absicht sein. Und ja, also die Szene hat es halt auch schon wieder befeuert für die Karlsruhe. Es ist natürlich super ärgerlich, nach so einer aus meiner Sicht strittigen Szene dann das Unentschieden zu kassieren. Und eine weitere Szene, die ich auch nicht ganz verstanden habe, oder was heißt Szene? Klar, es gab die Unterbrechung, es gab Wechsel, es gab gelbe Karten, aber 8 Minuten Nachspielzeit? Also ich habe nicht verstanden, wo die 8 Minuten herkamen bei dem Spiel. Weil es gab auch Spiele, die deutlich längere Unterbrechungen hatten. Da gab es dann nur 5 Minuten Nachspielzeit. Bei Münster gegen Karlsruhe gab es 8 Minuten Nachspielzeit, die dann halt aber auch nicht mehr so stark genutzt wurden, und sei weder von den Münsteranern noch von den Karlsruhern. Und damit plätscherten diese 8 Minuten eigentlich nur daher. Beide wollten dieses Unentschieden. Ja, für beide bringt das Unentschieden allerdings nicht viel, für Karlsruhe mehr als für Münster, denn die Karlsruhe sind damit jetzt Zehnter mit 41 Punkten und können relativ safe für die nächste Saison in der zweiten Liga planen. Münster ist jetzt halt 16. auf dem Relegationsplatz. 2 Punkte zu Braunschweig, die auf dem 15. sind, und halt 2 Punkte zu immer von 17. Also die sind gerade so ein bisschen in der Schwebe. Wo geht es hin? Bleibt es der Relegationsplatz? Retten wir uns direkt? Geht es in die dritte Liga? Das ist für die Ulmer natürlich sehr, sehr, eine sehr, sehr schwierige Situation. Womit wir auch schon bei dem letzten Spiel am Sonntag wären, nämlich Regensburg gegen Schalke 04. Regensburg ja als Tabellenletzter in den Spieltag gestartet. Schalke als Tabellenelfter. Ja, und die Überraschung in diesem Spieltag, wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob dieser Spieltag so viel Überraschung wirklich bietet. Das auf jeden Fall wäre eins, denn Regensburg gewinnt zu Hause gegen eine wirklich, ich will fast schon sagen, unterirdische Schalker Mannschaft verdient mit 2 zu 0. Das bedeutet, Regensburg, das Tabellenschlusslicht, wittert die Hoffnung, doch noch irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen. Haben jetzt 22 Punkte, 8 Punkte zum rettenden Ufer. Also ich denke, für die Regensburger geht es mehr darum, vielleicht noch irgendwie auf den Relegationsplatz zu kommen. Und dadurch, dass Münster gegen Karlsruhe eben nur unentschieden gespielt hat, ist das für die Regensburger ziemlich, ziemlich gut. Aber man muss sozusagen, warum es für mich keine so große Überraschung war, ganz ehrlich, dass Regensburg zu Hause gewinnt. Denn Regensburg ist zu Hause eine gute Mannschaft. Also wenn man sich nur die Statistiken von Regensburg zu Hause anschaut, würden die nicht unten stehen, nicht als Tabellenletzter. Denn Regensburg hat Stand jetzt nach dem Sieg zu Hause 21 Punkte geholt und eine Tordifferenz von minus 5, okay, aber trotzdem 21 Punkte geholt. Das ist sehr, sehr stark. Das ist zum Beispiel besser als Schalke zu Hause, als Braunschweig zu Hause, als Hertha zu Hause. Allerdings halt auswärts ist Regensburg mit Abstand, wirklich mit weitem, weitem Abstand, die schlechteste Mannschaft. Denn auswärts hat man bisher nur einen mageren Punkt geholt aus 14 Auswärtsspielen und eine Tordifferenz von minus 38. Und das tut natürlich schon herbe weh, wenn man zu Hause so, so stark spielt und Mannschaften wie halt zum Beispiel Darmstadt schlägt, die am letzten Spieltag, also am 17. Spieltag, bis dato eine der Top Mannschaft in der zweiten Liga war, und Regensburg schlägt diese Top-Mannschaft. Jetzt schlägt man Schalke verdientermaßen mit 2 zu 0. Ja, wenn es halt nur auswärts klappen würde, da ist man halt wirklich mit weitem Abstand hinter der Konkurrenz. Allein Ulm, die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft, hat auswärts schon 10 Punkte geholt, also 9 Punkte mehr. Deswegen. Aber halt auch in der Rückrunde an sich ist Regensburg gut dabei. Ja, man ist in der Rückrundentabelle Tabellenletzter mit 11 Punkten und der Tordifferenz von minus 13. Allerdings zum Beispiel Darmstadt ist die zweitschlechteste Rückrundenmannschaft, Karlsruhe die drittschlechteste Rückrundenmannschaft. Und schaut man sich Regensburg in der Hinrunde an, auch nach 12 Spieltagen, Dann fällt eines auf, da hatte Regensburg gerade mal 7 Punkte und minus 27 Tordifferenz. Also Regensburg hat sich auf jeden Fall in der Rückrunde gesteigert. Ja, was die Regensburger natürlich so ein bisschen das Genick brechen könnte, ist die schlechte Hinrunde. Ihr seid mit ganzen 7 Punkten nach 12 Spielen. Ja, das könnte schlussendlich, dann würde ich den Bundesliga-Abstieg, den zweiten Bundesliga-Abstieg bedeuten. Der Abstieg aus der zweiten Bundesliga so rum. Aber man sieht, Regensburg ist auf jeden Fall gewappnet und man darf Regensburg zu Hause nicht unterschätzen. So, vom Höhenflug zum Tiefpunkt zu Schalke 04. Also das war wirklich einer der Tiefpunkte von Schalke in dieser Rückrunde. Das war ein sehr, sehr schlechtes Spiel von Schalke. Das war eine unterirdische Schalker Mannschaft. Die war kaum wiederzuerkennen. Also du hast nicht verstanden, was da für Spieler eigentlich auf dem Feld stehen. Zum Beispiel ein Karaman, ein Zillern, ein Kaminski, ein Bulut. Die waren alle hinter ihren Erwartungen. Also Schalke ist diese Saison generell jetzt weit hinter ihren Erwartungen. Aber so aufzutreten, obwohl man weiß, okay, Regensburg ist zu Hause eine gute Mannschaft. Und ja, die Platzverhältnisse in Regensburg sind nicht gut. Es sind keine guten Platzverhältnisse. Ja, aber trotzdem, man ist ja nicht die erste Gastmannschaft in Regensburg. Man ist nicht das erste Mal da. Man weiß, wie andere Mannschaften da gestruggelt haben, was die für Stress mit diesem Platz hatten. Dann bereitet man sich doch irgendwie darauf vor. Und das dann später als Ausrede zu benutzen, finde ich ziemlich schwach. Also wäre man jetzt die erste Auswärtsmannschaft, die nach Regensburg gefahren wäre, dann hätte ich gesagt, okay, kann ich irgendwie nachvollziehen, man ist darauf nicht vorbereitet gewesen. Aber das war man. Man hat das schon häufiger gesehen. Der einzige Lichtpunkt, eventuell, wenn man so sehen möchte, war halt eben ein Seguin oder ein Kaminski, die ansatzweise probiert haben, das Spiel nach vorne anzutreiben und defensiv ein bisschen was zu machen. Aber ansonsten waren da keine guten Spieler dabei. Und Regensburg für mich gewinnt dieses Spiel haushoch verdient mit 2 zu 0. Und ein Spiel, den ich besonders hervorheben möchte bei Regensburg, ist der junge Ben Kiefer oder Kiffer. Ich glaube, Ben Kiefer, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Der Junge ist gerade mal 17 Jahre alt und stand in der Startaufstellung als rechter Mittelfeldspieler bzw. ja, so Rechtsverteidiger neben einem Tim Handwerk auf der linken Seite und einem Kühlwetter. Also das war schon sehr, sehr überraschend. Vor allem, man muss sich mal vorstellen, Ben Kiefer, 17 Jahre, du spielst bei Regensburg eine nicht so gute Mannschaft momentan in der zweiten Liga, bist Tabellenletzter. Und dann kriegst du diese Nachricht, dass du von Anfang an spielst gegen Schalke 04. Ich meine, Schalke 04 ist ja trotzdem noch ein großer Name im deutschen Fußball. Und für meine Verhältnisse hat Ben Kiefer das ziemlich souverän gespielt mit jungen 17 Jahren gegen Schalke. Also es gibt auf jeden Fall schlechtere Debüts. Und Ben Kiefer, er hat nicht komplett durchgespielt, aber bis zur 80. Minute, glaube ich, hat er durchgespielt. Und das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Andreas Patz, der Trainer von Regensburg, eventuell Kiefer das nächste Mal auch wieder einsetzen wird. Auch von Anfang an ist die Frage, also für meine Verhältnisse hätte er es auf jeden Fall verdient.
Domes Darmstadt Talk.
Und damit kommen wir nun zum Darmstadt Talk. Denn meine Linien aus Darmstadt haben dieses Wochenende bei der Hertha BSC in Berlin im Olympiastadion gespielt. Und ja, es war ein Spiel, was vielleicht ein bisschen erwartbarer war von den Trainern aus irgendwie nicht. Die hatten irgendwie scheinbar ein besseres Spiel erwartet. Also sowohl als Stefan Leitl als auch Florian Kohfeldt haben irgendwie ein Spiel zwischen den Strafräumen erwartet oder in den Strafräumen, was ich schon komisch, eine komische Aussage fand, bin ich ehrlich. Ja, Hertha hat die offensive Kraft, stand defensiv aber nicht so gut da. Sie haben sich auf jeden Fall unter Steffen Leitl verbessert, aber trotzdem schwanken sie defensiv. Und bei Darmstadt fast genau das Gleiche. Also Darmstadt ist defensiv nicht gut dabei. Können eigentlich was von Glück gehen, dass sie Isak Liedberg im Sturm haben. Und ja, das war's. Also dementsprechend war es für meine Verhältnisse ein taktisch schön anzusehendes Spiel. Also jemand, der taktisches Spiel sehen möchte, der sehen möchte, ob die Erwartungen der Trainer aufgehen, mit welchen Finessen gehen sie in dieses Spiel, was kann man erwarten, wie reagiert der Trainer darauf, wie der Trainer auf die Veränderung. Das war auf jeden Fall spannend zu sehen. Da saß ich auch im Stall und dachte mir, okay, ich verstehe, warum jetzt zum Beispiel Stefan Leitl das so gemacht hat oder ein Florian Kohfeldt das jetzt so und so geändert hat. Aber dementsprechend war es halt auch ein eher chancenarmes Spiel auf beiden Seiten, auf den aber Darmstadt die leicht bessere Mannschaft war in der ersten Halbzeit. Ja, unter anderem durch einen Wechsel zum Beispiel von Bueno und Nürnberger, die von Anfang an, das erste Mal von Anfang an spielen. Bueno als Linksverteidiger und Nürnberger auf der Sechserposition. Von Kofeld, die eigentlich auch ein Linksverteidiger. Aber ich fand, Bueno hat das die letzten Spiele gut gemacht. Und vielleicht hat Kofeld beim Spiel gegen Fürth auch gesehen, dass Bueno vielleicht auf der Linksverteidigerposition defensiv wie offensiv einfach besser geeignet ist. Und Nürnberger hat das jetzt gegen Hertha auch nochmal gezeigt, dass er vielleicht auf der Sechserposition einfach der Spieler ist, den Darmstadt braucht. Jetzt mit den Ausfällen, wie gesagt, weiterhin von Kleefisch und Paul Will. Und Merwil Papela, ja, ist ein okayer Spieler, aber ich finde, man hat gesehen, als Nürnberger dann rausging und Papela diese Position dann eingenommen hat, ja, wurde es auf jeden Fall ein bisschen schwächer. Aber von Anfang an, denn wie gesagt, die erste Halbzeit war in Darmstadt die leicht bessere Mannschaft. Ich will nicht sagen, die klar bessere Mannschaft, weil das waren sie nicht. Sie waren die leicht bessere Mannschaft. Und dementsprechend ist dann Darmstadt in der zweiten Halbzeit so ein bisschen aufgewacht, dank eines Torwartfehlers von Tjaak Ernst, der in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr stark unter anderem gegen eben Isak Liedberg gehalten hat oder Vukotic. Also auch da hätte Darmstadt zur Halbzeit schon mit 1 zu 0 führen können. Aber dann in der zweiten Halbzeit, in der 48. Minute, macht es Darmstadt besser. Nürnberger, eben der genannte Nürnberger, aus dem Mittelfeld mit einem strammen Schuss aus, was für Schätzen, gut 25 Metern, also es war schon eine gute Entfernung, zieht ab. Tjaak Ernst kann ihn nur zur Seite abwehren, weil er ihn auch spät sieht, bin ich ehrlich. Tjaak Ernst war gut gestaffelt von seinen Mitspielern, aber dadurch war die Sicht auch leicht oder nicht schwer einsehbar, sage ich so. Tjaak Ernst konnte den Ball nur zur Seite abfälschen und im Sinne eines Stürmers, den Isak Liedberg halt eben verkörpert, macht den dann rein. Ich sage ganz ehrlich, aus 6 Metern ins Legetor ist jetzt nicht so schwer, aber man kennt es. Es gibt trotzdem Stürmer, die machen den nicht. Isak Liedberg hat den gemacht, somit auch sein 14. Saisontor. Und ich bin ehrlich, ich war ja mit einem Kumpel im Stadion. Ich musste mich schon ein bisschen zusammenreißen, denn ich saß im neutralen Block. Und bei den Herthanern im Olympiastadion darf man oder ist es nicht so gerne gesehen, wenn man da zeigt, ey, ich bin von der gegnerischen Mannschaft. Dementsprechend sind zum Beispiel auch Trikots und Schals und generell Merchandise von den gegnerischen Fans verboten im Olympiastadion. Ganz wichtiger Hinweis, außer im Gästeblock. Da darf man es tragen, sonst nirgendwo. Deswegen war ich auch sagen, inkognito da als Darmstadt-Fan. Ja, und auch danach von den Herthanern haben nicht viel. Also das 1 zu 0 scheint sie vielleicht auch so ein bisschen schockiert zu haben. Was mich dann allerdings schockiert hat, war das Eigentor von Alexander Vukotic, der ohne Bedrängnis ja, den Schuss. Oh, die Flanke, war nicht mal ein Schuss, die Flanke von Winkler ins eigene Tor ablenkt. Und das kam wirklich aus dem Nichts. Also ich saß da, dachte mir, okay, jetzt kommt eine Flanke und plötzlich liegt der Ball im Tor. Und ich habe nicht ganz verstanden, wie. Aber man kann da Vukotic keinen wirklichen Vorwurf machen, weil hinter Vukotic stand Fabian Reese. Und wenn Vukotic den nicht gemacht hätte oder halt ins eigene Tor gemacht hätte, dann hätte den eben Fabian Reese höchstwahrscheinlich gemacht. Und Vukotic musste halt einfach zum Ball in der Hoffnung, dass der Ball vielleicht übers Tor fliegt oder halt am Tor vorbei oder schon ihn halt irgendwie hält. Aber nein, es ist diese Saison einfach verhext bei Darmstadt, wenn sie mal ein gutes Spiel machen, gerade auswärts, so selten gesehen, gerade in der Rückrunde, dann kassieren sie ein Eigentor durch Vukotic, der jetzt einfach so viele Eigentore geschossen hat, wie eigene Tore. Zwei Tore geschossen für Lilien, aber halt auch zwei Eigentore. Das tut halt einfach sehr, sehr weh. Und ja, ich kann es halt immer wieder sagen, ich mache Vukotic da keinen Vorwurf. Allerdings muss ich Lopez da kritisieren, den Rechtsverteidiger, den ich diese Saison generell ein bisschen auf dem Kieker habe, bin ich ganz ehrlich. Weil Lopez ist in eine Grätsche reingegangen gegen Winkler, einfach ins Niemandsland. Also Lopez hätte da nicht grätschen müssen. Er wäre einfach mit Winkler mitgelaufen, hätte den Winkel vielleicht verkürzt, vielleicht auch in Zweikampf gegangen. Aber Lopez grätscht ohne wirklich erdenklichen Grund. Dadurch hat Winkler natürlich die Bahn offen, kann sich gefühlt aussuchen, wohin er schießt und steht dann halt eben diese Flanke, ja, die das Spiel, man will fast sagen, auf den Kopf dreht. Denn auch die Herthaner waren wahrscheinlich ein bisschen schockiert, was da gerade passiert ist. Also ich saß links und rechts neben Herthanern, links von mir saßen Herthaner, die es selbst nicht verstanden haben und ja, die haben zwar gejubelt, logischerweise, aber danach hat man in ihren Blicken gesehen, sie wissen nicht wie, aber sie nehmen es gerne. Und ja, das ist dann natürlich ärgerlich. In einer Szene, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, welche Minute, ich glaube 75. oder 77. Minute, da muss ich nochmal Bueno loben. Also halt den Linksverteidiger von Darmstadt, der an diesem Spiel sehr gut beteiligt war. Für mich auch einer der besten Innenverteidiger in der Viererkette. Wie gesagt, Vukotić will ich bei dem Eigentor da ein bisschen rausnehmen, eher Lopez kritisieren, aber habe ich ja gerade schon. Und ich fand, Bueno hat das auf jeden Fall gut gemacht. Und in der 75., 76., 77., je nachdem, wie das immer gezählt wird, hat Bueno auf jeden Fall die Chance zum 2:1 für Darmstadt. Doch wieder mal Tjaak Ernst rettet mit einer sehr, sehr starken Parade. Verhindert er dieses Gegentor. Gefühlt zuckt sein Arm raus, um diesen Ball irgendwie noch zu bekommen, weil Cefuic war schon geschlagen vom Bueno. Ja, und dann muss es mal wieder Tjaak Ernst bei den Herthanern richten. Das war natürlich sehr, sehr ärgerlich. Wobei man aber aus Sicht von Darmstadt sagen muss, dass Darmstadt am Ende ziemlich Glück hat, wenn die letzten 10 Minuten plus die, ja, wie viel? 5 Minuten plus die 5 Minuten Nachspielzeit, so ab der ja, 95. 85. plus Nachspielzeit fast nur noch Hertha gespielt. Und Darmstadt kann am Ende vom Glück reden, dass sie dieses Spiel eigentlich noch gewinnen, weil fast wäre das zweite Eigentor gefallen. Das muss man sich mal vorstellen. Zwei Eigentore in einem Spiel, das wäre wirklich der Gipfel gewesen. Denn wieder Winkler schießt eine Flanke, trifft den verdutzten Riedel am Kopf und der Ball fliegt wirklich nur haarscharf am linken Pfosten vorbei. Also fast das zweite Eigentor. Ich weiß gar nicht, wie ich dann da reagiert hätte. Und in der 90. plus 3, nach einer Ecke, köpft Leistner den Ball an den Außenpfosten. Also da auch nochmal ziemlich, ziemlich Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob Schun da rangekommen wäre. Aber schlussendlich muss man sagen, dass das Unentschieden schon in Ordnung geht. Darmstadt halt in der ersten Halbzeit ein bisschen besser. Dann spätestens nach dem Führungstreffer waren sie besser. Und dann halt so ab der 85. Minute, also wirklich kurz vor Ende des Spiels, hat fast nur noch Hertha gespielt. Darmstadt nur noch hinten gestanden, irgendwie dieses Unentschieden wenigstens verteidigen. Denn sie kam halt auch nicht mehr aus ihrer Hälfte. Ballverluste, verlorene Zweikämpfe, zweite Bälle ging immer an Hertha. Also dieses typische, einfach hinten stehen, irgendwie verteidigen. Ja. Schlussendlich war es ein okayes Spiel. Und ich hatte am Anfang des Spiels halt auch zu mir gesagt und zum Kumpel, ey, wenn die heute einen Punkt holen, ich bin damit voll zufrieden. Hertha hat ja die letzten Spiele ziemlich, ziemlich stark gewesen. Darmstadt auswärts nicht wirklich stark, sogar alle Spiele verloren. Und deswegen nehme ich diesen Punkt ziemlich gerne mit. Das ist jetzt auch der zweite Auswärtspunkt, erst in der Rückrunde. So vorher ging Düsseldorf das 2-2. Ja, für Hertha bringt das Unentschieden allerdings mehr als für Darmstadt. Darmstadt damit jetzt 35 Punkte, Hertha 36 Punkte. Und dadurch, dass ja Regensburg gewonnen hat, Ulm gewonnen hat und Münster unentschieden und Braunschweig gewonnen, ist es halt im Tabellenkeller nochmal sehr, sehr spannend geworden. Für Darmstadt bedeutet das jetzt allerdings nur 7 Punkte zum Relegationsplatz und 9 Punkte zum direkten Abstiegsplatz. Also 9 Punkte zum direkten Abstiegsplatz ist schon ordentlich. Bei halt noch 15 zu holenden Punkten, 9 Punkte Abstand ist auf jeden Fall möglich. Dadurch müsste halt Ulm aber die nächsten Spiele halt fast alle gewinnen. Also wovor Darmstadt eigentlich mehr Angst haben muss, ist der Relegationsplatz. Und wenn man da nicht aufpasst, also man hat es noch in der eigenen Hand. Ich sag mal so, vielleicht einen Sieg und ein Unentschieden, dann ist man so gut wie sicher nächste Saison in der zweiten Liga. Aber wie gesagt, dafür hat man es jetzt einfach in der eigenen Hand, das Ruder noch herumzureißen. Denn die nächsten Spiele sind auch keine einfachen. Man trifft als nächstes zu Hause auf Hannover und dann auswärts in Münster. Dann zu Hause HSV, auswärts auf dem Betzenberg bei Kaiserslautern und dann zu Hause gegen Regensburg. Also man trifft noch auf 2 direkte Konkurrenten und 3 Mannschaften, die oben mitspielen wollen, so oben mitspielen, dem man das halt auch noch mal ein bisschen versauen kann, will ich fast sagen. Also seit gegen Hannover, zu Hause, Darmstadt, zu Hause bisher gut gewesen in der Rückrunde. Man hat halt gegen Fürth 1-0 gewonnen, gegen Karlsruhe und gegen Schalke gewonnen. Also wenn momentan was läuft, dann zu Hause gegen Hannover. Ich bin gespannt.
Der helle Pfiff der Woche.
Und damit kommen wir zum hellen Pfiff der Woche, welcher für mich an diesem Spieltag Robert Schröder von der Partie Kaiserslautern gegen Nürnberg ist. Ich habe ja schon gesagt, die Partie Kaiserslautern gegen Nürnberg war eine sehr, sehr intensive Partie, gerade in der zweiten Halbzeit, was das Chancenfestival von Kaiserslautern anging. Aber ich fand, Robert Schröder hat das sehr gut geleitet. Und klar, die ganzen kleineren Zweikämpfe und Konflikte hat er auch gut unterbunden. Besonders dafür, dass es 2 gelbe Karten gab für Kaiserslautern und 5 für Nürnberg. Fand ich das sehr souverän geleitet. Auch die Entscheidung bei dem Elfmeter, den dann Ritter reingemacht hat in der 72. Minute. Ich fand, das war eine richtige Entscheidung. Da gab es zwar, wie eigentlich bei allen Elfmetern, Diskussion. Allerdings muss man halt bei dieser Elfmetersituation sagen, die ist sehr eindeutig. Nach einer Ecke kriegt halt Raphael Lubach den Ball an den abgespreizten Arm und das ist halt natürlich Elfmeter. Anders als bei der Partie von Karlsruhe. Aber das hat Robert Schröder sehr schnell gut erkannt und hat sich da auch nicht viel reingehen lassen. Dementsprechend fand ich das sehr gut und sehr gut gelöst. Und auch das Nürnberger Zeitspiel, was Nürnberg dann viel gemacht hat. Klar, wenn du natürlich merkst, ey, Karlsruhe, die pushen hier, die wollen das Tor und die fangen hier gar nicht erst an, irgendwie auf Verteidigen zu gehen. Klar, dann macht das, glaube ich, jede Mannschaft, halt dieses Zeitspiel, man kennt es, man führt, es sind noch 10 Minuten zu spielen, ey, wir spielen hier jetzt auf Zeit, lassen uns Zeit lassen, liegen wir auf dem Boden und Krampf und der Torwart liegt auf dem Ball. Ne, man kennt diese Szene. Aber das hat Robert Schröder sehr gut gemacht. Er hat frühzeitig gelbe Karten für Zeitspiel gezeigt, wo andere Schiedsrichter ein bisschen vorsichtig sind, weil sie auch wissen, okay, das kann die Stimmung hier nochmal ein bisschen kippen. Aber Robert Schröder hat das sehr gut gemacht, frühzeitig Karten gezeigt, ohne viel Tramram und konnte so eine Partie schnell beruhigen, die auch schnell hätte eskalieren können, wenn es auf Seiten der Spieler gegangen wäre. Gerade nach der Elfmeter-Szene waren bei Nürnberg so ein bisschen die Nerven blank. Deswegen fand ich das sehr, sehr gut und sehr clever gelöst von Robert Schröder.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Spieler des Spieltags ist für mich Louis Ben Fahad, der 18-jährige junge Stürmer von Karlsruhe SC. Louis Ben Fahad hat bei Karlsruhe in der Startaufstellung gestanden und nach wenigen Sekunden schon die 1-0-Führung für Karlsruhe besorgt und dadurch schon gezeigt, was er für ein guter und torgefährlicher Spieler ist. Denn Louis Ben Fahad hat alles, was einen jungen, quirligen Stürmer auszeichnet. Er ist viel gelaufen. Er hatte zum Beispiel 27 Sprints. Das ist schon sehr ordentlich. Und dabei einen Topspeed von 34,88 km/h, was nicht gerade wenig ist. Klar, gibt es schnellere Stürmer. Aber wer Ben Fahad ist, noch jung. Dementsprechend kann da konditionsmäßig noch mehr kommen. Und mit 18 Jahren 34,88 km/h finde ich sehr ordentlich. 19 Ballkontakte und was ich für ihn gut finde als Jungstürmer, er hat 55% seiner Zweikämpfe gewonnen und 50% gewonnene Luftzweikämpfe. Besonders überraschend ist das, wenn man bedenkt, dass Ben Fahad 1,75 nur groß ist und 50% seiner Zweikämpfe dann als Stürmer zu gewinnen, mit gerade auch nur 61 Kilo, finde ich schon eine sehr gute Leistung. Das zeigt für mich auch, diesen Willen, diese Zweikämpfe zu führen, diese Zweikämpfe zu gewinnen. Er ist sich zu nichts zu schade. Und ich fand das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung von Ben Fahad. Gerade im Zusammenspiel mit einem Wachner Burnic und Vanicek leicht dahinter, die ihn so ein bisschen unterstützen konnten. Und wurde ja dann in der 69. Minute durch Fabian Schleusner ersetzt. Dementsprechend, ich fand die Leistung von Ben Fahad ziemlich gut und scheinbar hat das Christian Eichner auch so gesehen, sonst hätte er ihn wahrscheinlich ein bisschen früher runtergenommen. Man soll ja auch so junge Spieler nicht zu schnell zu viel zumuten. Aber ich kann mir vorstellen, Ben Fahad, ich meine, hat ja mittlerweile auch schon 10 Spiele gemacht für Karlsruhe. Also scheinbar ist er so die neue, leise oder laute Sturmhoffnung von Ben Fahad. Denn was ich bei ihm auch gut finde, er ist sich nicht so schade, mit seinem jungen Alter schon Ansprachen zu machen. Und wenn ihm was nicht passt, das auch zu zeigen. Man hat gesehen, dieser Spieler, er hat das Feuer. Er möchte hier was reißen. Und ich hoffe, von Ben Fahad, von Louis Ben Fahad in Zukunft mehr zu sehen. Und damit war es das auch schon wieder mit Tornetz, eurem zweiten Bundesliga-Fußball-Podcast über den 29. Spieltag. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ihr irgendwelche Wünsche, Äußerungen oder sonst irgendwas habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder bei Instagram oder bei YouTube. Wir freuen uns über jeden Kommentar, den ihr schreibt und ich hoffe, ihr seid dann, wenn wir über den 30. Spieltag reden und es so langsam ins Finale übergeht. Also, bis dann und ciao.